Also, wir sind beim Weg bei der Offenbarung. Also, Kapitel 5, Vers 1 und folgende haben wir diese Übergabe von Vater, vom Thron zum Sohn. Ja? In Kapitel 4, wir werden uns mit diesem Abschnitt noch intensiver beschäftigen, da geht es um diesen Thron der Herrschaft, da wird der Schöpfer Gott vorgestellt. Und in Kapitel 5 der Erlöser Gott vorgestellt. Diese beiden Dinge werden uns vorgestellt. Und vom Schöpfer, in dem Ratschluss, der Dinge alles erschaffen hat, der alles erdacht hat, da kommt Jesus zu dem Gott, dem Vater, und bekommt von ihm diese Rolle. Also zumindest, ob ihr mir soweit mir folgen könnt oder das annimmt, das ist, steht bei euch. Aber ich sehe dann diesen Übergang. Und der ist wichtig. Warum? Weil hier die Grundlage dafür gelegt worden ist in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Das alles, was jetzt geschieht und was geschehen muss, liegt darin, dass Jesus für würdig erachtet worden ist durch sein Erlösungswerk, dass er das alles auch so machen darf und kann. Und er tut es. Denn er hat den Tod und den Teufel überwunden. Und darum ist er jetzt in der Lage, alles ganz genau, was gibt es Größeres? Was gibt es Stärkeres? Was kann sich noch ihm entgegenstellen? Nichts. Und darum ist er der Einzige, der in der Lage ist, auch das Ganze alles so auszuführen. Wenn du und ich, wenn wir den Tod überwunden hätten und den Teufel, wenn wir das könnten, dann hätten wir das auch machen können. Dann bräuchten wir Jesus nicht sagen, Jesus, vielen Dank, es war nett von dir, aber krieg selbst hin. Aber wir kriegen es halt nicht hin, weil wir nicht stärker als der Tod sind, nicht stärker als der Teufel sind. Und darum ist das Herrliche. Johannes weint darum, weil er niemand findet. Und dann heißt es, doch, es gibt einen. Und dann wird uns eben Jesus Christus vor Augen gemalt als das Lamm in der Herrlichkeit. Jetzt gehen wir den Weg. Jetzt gehen wir mit mir in Offenbarung 22. Der nächste Schritt ist, also der Sohn bekommt die Rolle. Er weiß jetzt, was zu tun ist. Er weiß, was alles kommt in der Geschichte und was auf die Gemeinde zukommt. Was alles geschehen muss. Und er will es natürlich den Gemeinden mitteilen, aber er gibt eben den Auftrag an den Engel. Das heißt, wen sieht Johannes die ganze Zeit? Ein Engel. Wen sieht ihn nicht in erster Linie? Jesus. Jesus, eben, aber Johannes manchmal denkt, er ist es. Dann fällt er vor ihm nieder und fängt an, ihn anzubeten. Und der Engel sagt, stopp, bloß nicht. So herrlich. Aber es ist nicht Jesus. Das Schwierige oder das ist, beim Lesen auf einmal, der Engel sprach und dann hörst du Jesus reden. Dann redet er in Ich-Form und sagt ich und so weiter. Gell? Und dann denkst du, hey, ja, wer redet jetzt, der Engel oder Jesus? Aber der Engel ist so ein Sprachrohr. Er malt Jesus vor Augen und spricht in seiner Autorität, in seiner Vollmacht. Und Johannes denkt, er sieht Jesus. Und Johannes denkt, er hört Jesus. So, gar nicht so einfach, gell? Aber das im Einzelnen. Schauen wir uns an. Kapitel 22. Jetzt kommt auf eine ganz kleine Kleinigkeit, die nicht unwichtig ist. Ich lese ab... Vielleicht ne, 16, hier steht 22, 16, das lesen wir. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. So, wer hat den Engel gesandt? Jesus sagt, ich, Jesus, klar geht's nicht, gell? So, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge, welche Dinge? Die wir in Offenbarung haben, oder andersrum, die in dieser Buchrolle geschrieben sind. Ich habe meinen Engel gesandt, damit er, ich habe es aufgemacht, so niemand konnte es lesen. Und mit dem Lesen ist das nicht nur so, da ist keiner da, der diese Sprache kann, oder da ist keiner da, der es lesen kann, weil es zu ist, sondern niemand kann es lesen und es auszuführen, niemand kann es tun, was der Ratschluss Gottes ist. Ich habe es getan. Und ich habe es jetzt meinem Engel gegeben und der Engel soll es euch geben, all diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Wem gilt das nochmal? Die Gemeinden. Ich wiederhole mich. Das ganze Buch, die Offenbarung gilt den Gemeinden. Ich bin da nicht böse, aber ich will euch einfach nur als Beispiel sagen. Vor kurzem vor kurzem erst, kommt eine liebe Schwester auf mich zu und sagt, ermahnt mich, wie ich dazu komme, die Offenbarung ab Kapitel 4 für die Gemeinden auszulegen. Erst vor kurzem. Dachte ich, ja, ich dachte schon ein paar Sachen. wusste ich aber schon, wie ich damit. Aber das ist erstaunlich. Das sitzt noch so tief in den Köpfen, in einer bestimmten Ausrichtung, in bestimmter Auslegung, dass ab Kapitel 4 die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist und somit die ganzen Ereignisse, alles, was in ihr geschrieben ist, einfach der Gemeinde nicht mehr gilt, sondern eben Israel und den Nationen und den übrigen geblieben, die noch nicht entrückt worden sind. Überlegt man mal, 22 Kapitel minus 4, danke, 80 Kapitel für dich und für mich, umsonst sozusagen. Nur, dass ich halt weiß, was bei denen passiert, was mich eh nicht betrifft. Puh, da macht es ja Spaß zu lesen, weil, jo, Katastrophe, aber ist egal. Ausharren, egal. Durchhalten, gilt mir nicht. Bewahren, brauche ich nicht. Weil ich bin ja eh nicht da, ich bin ja entrückt. Da kann, wie kann ich dann dieses Buch ernst nehmen dann überhaupt? Auch die Armen, die müssen durchhalten, die müssen ausharren, oh, die müssen da durch. Oh, Gott sei Dank, ich nicht. Ich bin so froh, dass ich nicht als Säuner geboren bin, so wie die da. Ja, ich bin, versteht ihr? So ruckzuck sind wir in so einer Position, wo wir uns über andere also abgrenzen, auseinander dividieren und uns einen Großteil der Schrift, in dem Fall in einem Buch, überlegt mal. 4 Kapitelchen können uns gelten, aber der Rest braucht uns nicht gelten. Wie kann man so mit der Bibel umgehen? Ja, aber erbaulich. Wir können geistliche Prinzipien, weil irgendwann muss man ja den Bogen wieder zurückschlagen, geistliche Prinzipien ableiten für jetzt und hier. So wird genauso mit dem großen Teil der Bibel gemacht, nämlich mit der Offenbarung, mit dem Alten Testament, gilt ja uns nicht, gell? Aber wir leiten geistliche Prinzipien für uns ab. Mach's nicht wie David, mach's so nicht. Wir dürfen so mit der Bibel nicht umgehen. Die ganze Schrift ist für die Gemeinde geschrieben. Und die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Kein extra Einschub, kein extra Abschub, das ist eins, alles eins. Gut, also, wichtig. Jesus sagt dem Engel, und der Engel soll es der Gemeinde schreiben. Wie beginnt jedes der 7 Schreiben? Nee, das endet so. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Seht ihr den Weg? Also, eine Hand bleibt noch kurz, 22, Kapitel 2. Offenbarung. Ziehharmonika-Prinzip. Kapitel 2. Nur Vers 1, wir starten. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Wer bekommt die Nachricht? Der Engel. Warum? Und so gucken wir es an. Und warum hier interessanterweise nicht dem Ältesten oder der Gemeinde in Ephesus schreibe, sondern dem Engel. Der Engel der Gemeinde muss es wissen. Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte, warum das so ist. Aber einer ist, weil die Botschaft eben über den Engel geht. Und man kann sagen, ah ja, Bote. Mein Engel kann ja als Bote übersetzt werden. Und dann geht man den Weg, dass man sagt, ja, das sind nicht buchstäblich Engel, das sind nicht die Engel, sondern das sind ja Boten, also Menschen. Also sind Bote, dem Bote aus der Gemeinde in Ephesus schreibe. Also so ein, da sind halt 7 Boten da gewesen aus Ephesus, aus Smyrna, Pergamon und so weiter, und sie waren da, und Johannes musste halt 7-mal abschreiben, und dann gibt es den Boten von Ephesus, ah, tschüss, und dann ist er gegangen. Und dann, ich glaube eher, dass es einmal abgeschrieben wird und als Sendschreiben, deswegen Sendschreiben, einmal komplett durch, und dann ging einer und las es vor. Und dann mussten sie hören, dann ging in die nächste Gemeinde, las es nochmal vor, und dann ging in die nächste Gemeinde, las es vor, und glückselig, die da hören und bewahren. Aber einer hat es gelesen. Und zwar allen Gemeinden hat es gelesen. Das sind nicht 7 Boten, aber 7 Engel. Das sind Engel. Und die Engel kriegen es. Allein nur von der Reihenfolge gibt uns die Schrift. Jesus sagt, die Engel kriegen es erstmal. Also, so, bei jedem Sendschreiben beginnt es dem Engel, dem Engel, dem Engel, dem Engel, dem Engel. Dem Engel. Wenn man es schneller hintereinander sagt. gibt es Mängel. Ja. Ja. Und nur nebenbei nicht nur einen, aber einen ganz wichtigen, einen ganz großen, einen Chefengel. Oh, und deswegen sage ich, manchmal würde ich so gern mit dem Propheten sagen, oh Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen, was für eine Engelschar um uns herum dient und für dafür dasteht, damit wir das Ziel überhaupt erreichen können. Wir haben keine Ahnung, was für eine geistliche Welt um uns herum kämpft. Michael und seine, boah, ich glaube, ein Blick hinein, und manchmal denke ich, ach, wäre echt nicht schlecht. Würde uns vielleicht ein bisschen runterholen, demütigen, uns Perspektive wegbringen von uns selbst, von unseren Kämpfen. Ja, aber die ganze Engel-Thematik ist durch bestimmte Strömungen, Bewegungen, kirchengeschichtlich in Verruf geraten, weil es Engelverehrung gab und Engelanbetung. Und ist, bei uns ist so wie Engel oder Wunder oder Zeichen so negativ durch Erfahrungen, dass man das komplett irgendwann mal ignoriert. Aber wenn man zum Beispiel Engel nicht nur im Alten, im Neuen Testament durchstudiert, man ist erschlagen, wie oft sie vorkommen. Nimm nun die Evangelien, wie oft tauchen sie da auf? Wer sagt es der Maria? Wer sagt es dem Josef? Wer sagt es den Frauen? Wer ist da immer dabei? Immer Engel. Ist erstaunlich, gell? Immer Engel. Wer ist bei Abraham? Wer ist im Garten Eden? Wer schützt das denn? Engel, überall Engel. Apostelgeschichte. Ja, mit den Evangelien hat es aufgehört. Wer holt Petrus aus dem Gefängnis? Wer sagt es da? Engel. Und was sagt Johannes? Ihr habt keine Ahnung, wenn ihr vielleicht sogar mal einen Engel beherbergt habt, dass ihr gastfreundlich seid. Ihr habt keine Ahnung. Er hat euch sogar einmal einen besucht. Aber er war mal da und dann war er weg. Und ihr habt keine Ahnung, wer er war. Vielleicht war mal ein Engel bei euch. Erstaunlich. Also das ist ein, wollen nicht abschweifen. Zu Engel? Ja. Ich wollte nicht abschweifen.
Aber wenn jetzt der Engel des Herrn drinsteht, war damit nicht mehr Jesus gemeint?
Im Alten Testament, ja. Mhm. Genau. In den meisten Fällen ja. Ja. Deswegen, ich ganz vorsichtig sagen, aber so dass dann einige gesagt haben, oh, wir haben den Herrn gesehen. Ja. Okay. Ja. Josua und so weiter. Ja. Okay, also, dann jetzt. Gott gibt's, der Vater gibt es den Sohn, die Offenbarung. Jesus Christus gibt den Engel. Jetzt geht nochmal kurz 22 zurück. Ja, wir sind noch 22, Vers 16 gewesen. Jetzt schaut mal, ich will nur auf euch auf etwas kurz aufmerksam machen. Wenn ihr Kapitel 22, Vers 6 mit mir anschaut. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Was steht hier? Wer hat den Engel gesandt? Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt. Was steht in 16? So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu lösen, gell? Die erste wäre, Fehler. Und das innerhalb eines Kapitels, Katastrophe. Der Johannes weiß, schreibt gerade und dann ein paar Verse weiter hat er nicht mehr gewusst, wer wen jetzt gesandt hat. Ein Fehler unterlaufen. Oder? Wir glauben ja an die Glaubwürdigkeit und Fehlbarkeit der Schrift. Wie lösen wir das Problem? Ja. Wir sagen, ist das eine herrliche Stelle. Die zeigt uns nämlich, dass, da heißt Gott hat einen Engel gesandt. Da heißt, sagt Jesus, sagt, ich habe es gesagt. Dann sagt ja Jesus, er ist Gott. Such dir eine Stelle, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Das wäre eine. Das wäre ein Beweis. Von der Schrift her. Zeugen Jehovas lieben solche Stellen nicht. Ja, wir schon. Nur nebenbei, eins der besten Bücher, um die zu überführen, ist die Offenbarung. Ja, das ist die, weil das Jesus in so einer Art und Weise herrlich darstellt. Wenn Jesus ein Engel ist, darf man einen Engel anbeten? Nein, das wissen sogar sie. Und dann liest man die Offenbarung und sagt, wie oft wird aber Jesus in der Offenbarung angebetet? ganz schön oft. Wie kann er ein Engel sein, wenn er angebetet ist? Wenn ein Engel sagt, bete mich nicht an, steh auf, gell? Schaut mal, ich lese ab Vers 7. Und sieh, ich komme bald, glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich es hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an, nicht mich anbeten, bin nur ein Mitknecht. Allein der Ausdruck schon, gell? Hey, wir sind gleich, wir dienen dem gleichen Gott, wir haben den gleichen Auftrag, wir ehren Gott. So, komm, hör auf. Und der denkt, boah, so ein Engel, den muss ich anbeten. Nee, ein Mitknecht. Also, da haben wir diesen Weg in der Offenbarung. Gott, Jesus gibt seinen Engel. Jetzt geht man mir in Offenbarung 10. Haben wir den nächsten Schritt. Allein dadurch merkt ihr, dass wir mitten in der Offenbarung springen. Gell? Wir haben jetzt nicht die Chronologie. Hier haben wir keine zeitliche Abfolge. Die Offenbarung beschreibt verschiedene Bilder und in den verschiedenen Bildern tauchen eben diese Wahrheiten auf. Ihr versteht, warum jetzt auf einmal hier 22 und dann beim nächsten Schritt 10 ist. Hier geht es nicht um eine Abfolge, sondern geht es, dass innerhalb der Offenbarung bestimmte Wahrheiten uns gezeigt werden und die miteinander verknüpft sind. Also, Kapitel 10, auch ein herrliches. Es gibt einen Abschnitt der nicht herrlichsten Offenbarung. Ist jeder, der nächste, oh, das ist der Hammer, und dann liest du den nächsten und sagst, nee, das ist noch besser. Und so. Das ist auch so ein Wahnsinnsabschnitt. Ab Vers 1. Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herabkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war um sein Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen, und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Eine geöffnete Rolle. Ich glaube, dass es diese Rolle aus Offenbarung 5 ist. Aber was ist mit dieser Rolle? Die ist nicht mehr zu, die ist nicht mehr versiegelt, die ist jetzt offen. Und warum ist sie so offen? Weil das Lamm sie gebrochen hat, geöffnet hat und wem gegeben hat? Es dem Engel ging. Und jetzt kommt der Engel und jetzt hat er eine geöffnete Rolle. Und die ist jetzt offen. Und in dieser Rolle steht alles drin übrigens. Und es steht so viel drin, dass er Engel sogar bestimmte Dinge gesagt hat und sagt, oh, schreib das aber bitte nicht auf. Weil da geht es nämlich um Zeit und Zeitpunkte. Alles steht drin. Aber das ist nicht, was du und ich wissen muss. Also durfte Johannes das nicht aufschreiben. Mann. Gerade das, was wir wissen wollen. Das hat er nicht reingeschrieben. So, ihr lesen. Und er stellte sich, Vers 2, gell, in der Mitte, und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Und er, das ist ein ganz schön großer Engel, gell? Mann, Spagat gemacht. Ja, versteht ihr, hört auf, buchstäblich das alles auslegen zu müssen und zu wollen, das sind Bilder. Darf ich sagen, wenn ich malen würde, würde ich da Meer und Erde und dann steht er so da. Puh, nicht so. Es zeigt einfach, nicht auslegen. Und er stellte, ja, und dann heißt es, und er rief mit der lauten Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er rief, ließen die sieben Donner ihre Stimme vernehmen. Und jetzt ist natürlich immer die ganze Diskussion, manche sagen, das ist ja Christus hier, der beschrieben wird. Das ist ein Engel, der beschrieben wird. Aber es ist schon sehr Christus-ähnlich, gell? Kein Wunder, dass er vor seine Füße hinfällt und dann fängt ihn anzubeten. Und als die sieben Donner redeten, wollte ich schreiben und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, versiegle, was die sieben Donner geredet haben und schreibe es nicht. Also, die haben dann geschwind ein paar Dinge gesagt, was der Engel da mit denen das besprochen hat, und er sagt, nee, das darfst du nicht aufschreiben. Und der Engel, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine rechte Hand zum Himmel und schwor bei dem, der vor Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel und Erde schuf und das, was in ihm ist, und die Erde und das, was auf ihr ist, und das Meer und das, was in ihm ist. Wer hat alles erschaffen? Durch wen? Wer ist der Schöpfer aller Dinge? Durch ihn wurde alles gemacht. Und bei wem schwört der Engel? So, das ist einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass es hier Jesus ist, sondern ein Engel ist. Und dann, aber wie gesagt, da streiten sich Theologen. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Irgendwann mal kommen wir dahin. Vers heißt es, schaut mal, es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft verkündigt hat. So, das, was er sagt, ist folgendes. Schreib nicht alles auf, versiegel es. Nicht schreiben, wann. Nur, wenn der letzte Engel posaunen wird, dann wird es alles, was Gott vorher verheißen hat. Und wir wissen, was er vorher verheißen hat, gell? Durch die Propheten. Das ist das Alte Testament. Dann wird es vollendet sein. Es wird danach keine Zeit mehr geben. Also wir müssen, das Einzige, was wir wissen müssen über die Zeitpunkte, ist folgendes. Wenn der letzte Engel posaunen wird, ist wieder ein Engel, spielt wieder eine Rolle. Wenn der letzte Engel posaunen wird, danach gibt es keine Zeit mehr. Und dann Vers 8. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sprach, geh hin, nimm das geöffnete Buch in der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sagte ihm, er möge mir das Büchlein geben, voll süß, gell? Darf ich's haben? Man hat gesagt, ich krieg's von dir. So, mögest du mir das bitte geben? Sehr höflich. Sehr höflich, schön. Und er spricht zu mir, nimm es und iss es auf. Was? Ich dachte, du musst es lesen. Nee, es ist. Hier, ich geb's dir, iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen. Aber in deinem Mund wird es süß sein wie Honig. Warum das? Ja, es hat Papier und Tinte. Ist ja klar, das verträgt man nicht so gut. Ja, Papyrus. Esspapier. Esspapier. Das wäre dann. Warum wird das bitter sein im Bauch und süß im Mund? Tinte wirkt, genau. Kriegst du eine Vergiftung? Nein. Wenn du es liest, in deinem Mund hast, dann, wenn du dich damit beschäftigst, dann wird das für dich süß wie Honig sein. Wir lesen die Offenbarung und denken, oh herrlich. Guck mal, wie es in einer herrlichen Art und Weise uns Jesus in seine Souveränität und seine Allmacht vorstellt. Aber wenn du das aufnimmst, wenn du es verdaust, wenn es in dein Leben durch und durch in deinen Körper eingeht, wenn du ein Teil davon wirst, oder es ein Teil von dir wird, dann ist nicht alles süß. Dann wird es bitter. Wisst ihr warum? Weil wenn wir danach dann leben und es dann bewahren, dann hat das Konsequenzen. Dann wird das auch uns erwarten sozusagen. Er sagt, Johannes, nimm's auf. Und dann überleg mal, die Buchrolle wird geöffnet zum ersten Mal. Oh, jetzt dürfen wir den Willen Gottes erkennen. Das ist ja herrlich, oder? Und dann erkennt man den Willen Gottes und ist man so dankbar, es ist so süß, dass wir die Offenbarung haben. Aber dann merken wir, es bringt aber Dinge in unser Leben hinein. Ich erlebe das immer wieder. Menschen kommen zum lebendigen Glauben, sind so dankbar und danach, kurze Zeit später, sagen sie, mir geht es schlimmer als vorher. Und sie wundern sich darüber. Und ich sage, nein, das ist genau der Weg. Man denkt, dann kommen wir zu Jesus und ab dann ist zack und Sieg und Gesundheit und Freude und Familie und Beruf und alles geht nur noch bergauf. Man hat das Gefühl, es geht nur bergab. Alles auf einmal, alles ist dagegen. Und Jesus sagt, genau das ist es. Genau das steht in dem Buch, was die erwartet, die mir nach. Und darum bewahrt es. Hart aus, ausharren. Bis ans Ende. Es wird eine schwere Strecke sein. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Das ist die Botschaft. Und darum ist es bitter. Weil die Botschaft an sich selbst ist bitter. Das Wissen um, das im Mund haben, das mal zu bekommen, das ist schön, das ist ein Privileg. Aber das, die Umsetzung, das zu haben, das ist nicht, manchmal denke ich, es ist ein Riesenvorrecht, Bibel zu studieren, sie zu lesen, sie zu lehren, zu predigen. Das ist das Schönste, was es gibt. Und oft denke ich, das ist aber das Schlimmste für mich, weil ich weiß dann viel. Und wenn ich lebe, merke ich, wie viel ich aber nicht lebe. Fragt meine Frau, wie das mich quält. Wie ich verzweifelt oft bin. Ich sage, ich will doch nicht verwerflich sein, predigen und nicht verwerflich sein. Wie geht das? Oh. Und manchmal denke ich, wüsste ich nur nicht so viel. Nur so ein paar Basics. So ein paar einfache Dinge. Oh, das wäre doch. Oh. Aber man ist voll neugierig und das und das und das, dann weiß man viel. Und wer weiß, von dem wird auch viel gefordert. Deswegen denke ich, manchmal ist echt, ich will nicht euch alle vergraulen. Ja, das, also ihr versteht diese Spannung und ich glaube, das ist, was der Engel sagt. Also es wird schön, aber es wird auch, manchmal wird es in deinem Magen schwer liegen. Und das ist doch so, oder? Bestimmte Wahrheiten, wir freuen uns über sie, aber dann liegen sie uns echt quer. Und bis wir sie verdaut haben, dauert es eine Weile. Also, so, das soll er tun. Vers 10. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf. Und es war in meinem Mund süß wie Honig. Und als ich es gegessen hatte, wurde in meinem Bauch bitter gemacht. Und sie sagen mir, du musst wieder weissagen über Völker und Nationen und Sprachen und viele Könige. Merkt ihr das? Jetzt kommt der Übergang. Nachdem er es aufgenommen hat, gegessen hat, was muss er tun? Weissage. Und was ist die Offenbarung? Weissagung. Merkt ihr diese Dinge? Was muss Johannes weissagen? Was ist diese Schriftrolle, die er gegessen hat? Das ist die Offenbarung. Und jetzt geh hin, weissage über Könige, über Völker, Nationen, Sprachen und viele Könige. Darum geht's. So, das ist der Weg, den wir haben und der innerhalb sogar der Offenbarung und uns dann wieder sogar aufgezeigt wird und uns erklärt wird. Und jetzt ganz allein das, schaut mal, wie auf einmal solche Stellen mit dem Büchlein und was ist das und so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auf einmal nicht mehr so kompliziert sind. Ist nicht mehr so schwer. Warum? Weil uns hier wird uns der Weg der Offenbarung gezeigt. Und was muss Johannes weitergeben? Was muss er weissagen? Er muss von dieser Rolle weissagen. Was ist diese Rolle? Die vom Engel bekommt. Und was ist die vom Engel? Die Engel von Jesus bekommt. Und was ist die von Jesus? Die kriegt er von Gott. Und wo sind wir? Das ist Offenbarung Kapitel 1, 1 bis 3. Das ist der Weg, wie uns zu uns diese Weissagung kommt. So, diesen ersten drei Verse, und die kommen und tauchen immer wieder an verschiedenen Stellen auf. Wenn wir das als ganzes Bild betrachten, dann bekommen wir ein ganzheitliches Verständnis. Lesen wir das irgendwie so punktuell, dann bringen wir diese Dinge nicht zusammen. Aber es ist gut zusammenzubringen, gell? Das ist mein Hobby. Dinge zusammenbringen. Wo man denkt, die gehören nicht in der Bibel zusammen. Doch, 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 doch. Alles zu ihm und durch ihn und für ihn. Es gibt nichts, was nicht losgelöst ist von da. Alles müssen wir da zusammenbringen. Harry?
Warum steht da, und Sie sagen mir, weil es ging die Rede vom Engel und dann zum Schluss steht, und Sie sagen mir. Vers 11.
Gute Frage. Nehme ich mit. Ja, wer sind entweder ist der Engel, die Engel? Bei mir stehen sie und deswegen gehe ich dem nach. Ja, aber zum Glück kommt der Kapitel 10 noch ein bisschen später. Ja. Wer auch immer die sind, das werden wir rausfinden. Um mich keine Bedenken. Ja. Wunderbar, also. Und dann kommt natürlich der Weg wieder zurück zu, oder da kommt zum Eigentlichen, das sind wir, die Knechte. Und ich habe euch gerade da schon gelesen und du geh weissagen und dann haben wir da Offenbarung 1,4 an die Gemeinden. Oder das lesen wir jetzt, Offenbarung 1,4. Nehmen wir noch mit und dann muss das genügen. Schaut mal, Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Jetzt sind wir runtergebrochen. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt wissen wir auch, wer diese Knechte sind. Also wir haben gelesen, Gott den Knechten. So, damit starten wir. Und dann bekommen wir mit, wie der ganze Weg geht. Und dann kommen wir, okay, Gott den Knechten. Das geht über Jesus, über Engel, über Johannes und dann den Knechten. Und dann sagt Johannes, ich, Johannes, schreibe den 7 Gemeinden. Jetzt wissen wir, wer diese Knechte sind. Das sind die 7 Gemeinden. Und die 7 Gemeinden, die Adressaten sind die Gemeinden. Und das heißt, nur die 7 Gemeinden in Kleinasien? Gilt der Römerbrief nur den Römern? Nee. Der Korintherbrief nur den Korinthern? Schön wär's, gell? Gilt uns alles nicht. Alles damalige Zeit, alles kulturell, alles da verordnet. Nein, nein, es ist ein Brief an dich und mich. Und darum gilt es dir und mir und die Offenbarung. Egal aus welcher Perspektive ich das betrachte, ich komme nicht ohnehin, die Einheit der Offenbarung zu betonen und die Botschaft ganzheitlich für uns komplett wahrzunehmen. Ja. Und ich werde nicht müde, weil ich weiß, dass da ein großer Kampf da herrscht. Wirklich, das ist ein großer Kampf, da an dieser Front ist. Okay, nächster Schritt, okay? Also wir haben uns Inhalt angeschaut, wir haben uns den Weg angeschaut und jetzt gucken wir uns ganz kurz den Segen an. Okay, also den Segen der Offenbarung. Ich habe das in der Gliederung, in der Einleitung zu dem Buch, euch die Zahl 7 der Offenbarung vorgestellt. Eine ganz wichtige Zahl, dass sie sich wiederholt. Das heißt, diese Zahl muss mal verstanden werden und nicht gezählt werden. Wir haben alles Mögliche, was mit der Zahl 7 beschrieben wird. Ja? Und das bedeutet, 7 ist als Ganzheit. So, es geht um die ganze Gemeinde, es geht um die ganzen Engel. Das heißt, wenn es die Rede von 7 Engel, dann heißt es alle Engel. Wenn es die Rede von 7 Zornesschalen ist, das heißt, es geht um den ganzen Zorn. Wenn es um 7 Siegel ist, das ist komplett der Ratschluss Gottes. Und die Zahl 7 Köpfe, komplette Herrschaft und so weiter. Ja? Das, die Zahl 7 als Ganzheit. Und wir haben auch in der Offenbarung nicht mit 1, 2, 3 nummeriert, aber wenn man liest und zählt, dann kommt man hin und wahrscheinlich noch viel mehr, als wir schon ahnen. Wir finden immer wieder Dinge, die siebenfach vorkommen. Unter anderem die Seligpreisungen. Die erste finden wir in Vers 3. Das heißt, nachdem uns ganz kurz der Inhalt vor Augen gemalt worden ist, Jesus Christus in dem Wort als das Zeugnis. Darum geht's. Das ist das Wort vom Zeugnis von Jesus Christus. Und dann, wie dieses Zeugnis zu uns kam, wird uns ganz kurz gezeigt. Nur angerissen, gell, eigentlich da. Und dann geht es darum, um den Segen, den wir von diesem Zeugnis bekommen. Glückselig, der da liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was ihnen geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. So, das ist die erste Seligpreisung. Und jetzt geht mal auf Offenbarung 22 mit mir. Vers 14. Glückselig, die die Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore der Stadt eingehen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. So endet es. Es beginnt mit einer Seligpreisung und es endet mit einer, ebenfalls mit einer Seligpreisung. So, die eingerahmt auch in die Seligpreis. 7 Mal kommt es in der Offenbarung vor. Das heißt, uns wird der zu Beneidende beschrieben. Glücklich zu preisen ist der. Freuen darf sich der. Wir können auch wirklich von Seligkeit sprechen, das heißt Rettung. Gerettet ist der, kann man das übersetzen. Also diese Seligpreisung, gepriesen ist der. Beneidet ist der. Freuen, der Glückliche, du bist ein Glücklicher. Wer ist wirklich glücklich? Wer ist der zu beneiden ist? Der es liest und die hören die Worte der Weisung und die bewahren. Das ist dieser Dreierschritt. Das sind die wirklich zu beneiden sind. Das sind die wirklich glücklich sind. Warum? Weil sie es lesen dürfen. Oder glückselig, der liest, die hören und die das bewahren. Was? Was gilt es zu lesen? Was gilt es zu hören? Was gilt es zu bewahren? Was in ihr geschrieben ist. Und was ist in ihr geschrieben? Schaut mal, deswegen Vers 2 vorher, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesus Christus hat. Alles, was er sah. Was muss man alles lesen? Die ersten 4 Kapitel. Was muss man alles hören? Die ersten 4 Kapitel, weil die gelten in der Gemeinde. Und was muss man bewahren? Ja, nur die ersten 4 Kapitel, weil der Rest gilt uns ja nicht. Der ist nicht glückselig. Wer so die Offenbarung kann, gehört nicht zu den Glückseligen. per Definition diese Stelle nicht. Die alles, das Zeugnis Jesu Christi, das Wort dieser Weissagung. Diese Weissagung, von der Johannes es ihnen, die selbst essen und weitergeben musste. Glückselig sind diese, die das alles bewahren. Okay? Die das bewahren. Ich mache Offenbarung, die Worte der Weissagung. Das ist, was in der Offenbarung, der da liest, Einzahl, das habe ich heute schon kurz erwähnt, die da hören, ist Mehrzahl, das sind Hörer der Gemeinde, und die bewahren, und zwar was? Alles, alles, komplett. Kapitel 1 bis 22. Und allein nur durch die Seligpreisung wird das ganze Buch zusammengehalten. Du kannst nicht diese Seligpreisung in Anspruch nehmen und sagen, aber die anderen gelten mir nicht, ja, weil die halt später, ich sag mal, ab Kapitel 4 dann auftauchen. Das geht nicht. Das wiederum, allein nur diese Erwähnung dieser Seligpreisung und dann immer die Wiederholung zeigt, das Buch ist eine Einheit. Das ist eine weitere exegetische Beobachtung und Sorgfalt beim Auslegen dieses Buches. Man darf es nicht übergehen. Man darf, und andersrum gesagt, schaut mal, wenn du wissen willst, was ist die ganze Seligkeit, was musst du machen? Wer ist wirklich zu beneiden? Was wirst du wissen? Wenn du willst, reicht dir Vers 3, wenn es 7 Seligpreisungen sind, wie viel musst du lesen, um zu verstehen, was Seligkeit ist? Danke, sorry für die dumme Frage. Das heißt, du musst das ganze Buch lesen, um zu verstehen, ja, wer ist wirklich selig? Wer ist wirklich zu beneiden? Es reicht nicht nur eine. Ah ja, wenn ich bewahre, dann bin ich selig. Nein. Das ist ein Aspekt. 1 von 7. Es gibt noch andere, gell? Kennt ihr Seligpreisungen? Schon mal gelesen? Ich mach mal von hinten. Kapitel 22, Vers 14 haben wir gehabt, gell? Jetzt schaut mal Kapitel 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weisung dieses Buches bewahrt. Ich habe voll die Wiederholung, gell? Oh, zweimal, am Anfang und am Ende. Da sind die glückselig, bewahrt es. Dann, Kapitel 19, Vers 9. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig die Eingeladenen sind am Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ah, wir reden vom Wort Gottes, das die Weissagung ist. Und jetzt, wer sind die Glückseligen, die auf einer Einladungsliste stehen? Die auf einer Teilnehmerliste stehen, die in einem Buch eingeschrieben sind. Ja? Glückselig, die eingeladen sind am Hochzeitsmahl. Wahnsinns, gell? Also das verstehen wir ein bisschen besser. Der darf sich freuen, der an diesem Mahl teilnehmen darf. Ja? Blöd für die nicht daran sind. Da riecht es voll gut. Da siehst du die herrliche Tafeln gedeckt. Die schönen Leute, schön gekleidet, festliche Atmosphäre, leckere Getränke und du bist nicht eingeladen. Wurdest du schon mal nicht eingeladen, obwohl du da mal hin wolltest? Und hast das? Ist fies für die, die bei der Hochzeit immer nur aufbauen und putzen und nicht eingeladen sind. Und dann sehen sie alles, was es gibt und dann müssen sie gehen. Ja, oder später halt. Kapitel 16, Vers 15. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Schön, reimt sich sogar. Kapitel 16, Vers 15. Seht ihr das, ja? Glücklich, der wacht und seine Kleider bewahrt. Also, was taucht wieder auf? Bewahren. Und jetzt, was wird nicht nur die Worte bewahren, sondern auch die? Von welchen Kleidern? Ah, die man unbedingt braucht, um? Ah, man braucht erstmal dabei zu sein. Wenn man das vielleicht nicht hat, darf man nicht dabei sein, gell? Oh, wann kriegt man's? Vorher oder nachher? Vorher, die muss man bewahren. Man kriegt diese Kleider und wenn man sie hat, dann darf man sein, wenn man diesen Anzug und dieses Kleid hat. Was ist dieses Kleid? Die Gerechtigkeit des Lammes, die Gerechtigkeit Jesu. Herrlich, oder? Darf ich euch noch eine zeigen? Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe glückselig die Toten. Oh, es gibt glückliche Toten. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihm nach. Es gibt glückliche Tote. Die Toten sind glücklich, die am Leben sind nicht glücklich. Aber es gibt natürlich nicht glückliche Tote, aber es gibt auch glückliche Tote. Und wer sind die glücklichen Toten? Die, obwohl sie sterben, noch leben. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Sie dürfen nämlich sich endlich ausruhen. Oh, wie herrlich. Ausruhen. Von diesem mühvollen Leben hier. Bekommt der Tod eine neue Dimension. Ja? Eine neue Dimension. Haben wir schon 7? Wo haben wir noch eine? 1. Ich gebe euch gleich. Zwei. Drei. 4. Ne, wir haben. Ich habe sie euch alle gegeben. Okay, ich sag's euch nochmal, okay? 26 habe ich noch nicht. Doch, habe ich euch doch gelesen. Ja, nee, 26. Ja, 26. Philipp, danke. 26. Unserem herrlichen Abschnitt des tausendjährigen Reiches. Auch da gibt es ein Glückliche. Na, glücklich, wer da dabei sein darf. Wir halt nicht, gell? Weil wir sind ja vorher entrückt. Keine Glücklichkeit für uns. Keine Freude, weil wir ja nicht im tausendjährigen Reich so da auf der Erde sind. Glücklich und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht. Sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit dem Herrschen 1000 Jahre. Also, wir im Laufe des Auslegens kommen wir immer wieder an diese, weil diese Glückseligpreise sind ja immer eingebunden im Kontext von den Aussagen, von den Kapiteln, von den Versen. Und so starten wir mit den ersten 3 Versen und wir bekommen sofort den Inhalt, wir kriegen die Art und Weise, den Weg, wie uns diese Weissagung erreicht hat und sofort die positiv, die Ermutigung und Ermunterung sagen, hey, glücklich, wer das bewahrt. Ich möchte auf eine Sache euch aufmerksam machen. Ist, als Herr Jesus auferstanden ist und bevor er in den Himmel gegangen ist, hat er die Seinen zu sich geholt auf dem Berg. Und als er sie ausgesandt hat in die Welt, ja, diesen Befehl gegeben, hat er gesagt, geht hin in alle Welt. Warum? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann hat er ihnen einen Auftrag gegeben. Und was sollen sie tun? Die Jünger machen zu alle Völkern. Also, und was beinhaltet dieses Jünger machen? Lehren, taufen. Und was lehren? Alles zu bewahren. Da kommt dieses gleiche Wort vor. Was macht einen Jünger Jesu aus? Der Jesus gehört, Identifikation mit ihm, auf ihn getauft. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden, eins mit Christus. Und was macht einen Jünger Jesu aus? Er, der mich liebt, hält meine Gebote, der hält mein Wort. Und was ist deine und meine Aufgabe? Lehrt sie, bringt ihnen bei. Was müssen sie halten? Was müssen sie bewahren? Und dieses Halten und Bewahren, das ist das Gleiche. Das ist ein Grundthema vom Alten ins Neue Testament. Die Bibel lehrt, diese Worte, 5. Mose, Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 6, diese Worte, die ich zu dir lehre, deinen Kindern und Kindeskindern zu halten Und das, da kommt gleich ein Wort, zu bewahren. Wir lehren nicht Theorie, wir lehren nicht Erkenntnis, wir lehren Tun. Es ist die Lehre des Tuns. Das heißt, die Lehre des Bewahrens. Und jetzt ist, was muss ich bewahren? Was Jesus geboten hat. Und wer gibt uns die Offenbarung? Jesus. Und das heißt, ich, wenn ich Jesus liebe und ihm nachfolge, und Jesus sagt, weißt du, glückselig sind die, so hat er seine Bergpredigt angefangen, gell? So beginnt er, Seligpreisung, wer ist zu beneiden? Und er sagt, glückselig, der das bewahrt, was er jetzt hier von mir bekommt. Bewahrt es, bewahrt es.